Ich möchte mit euch heute gerne über das Leben von dem Pionier sprechen, der mich bis jetzt am meisten bewegt hat von allen. Ist auch einer der bekanntesten Pioniere gewesen. Manche Einrichtungen heute in der Welt tragen seinen Namen. Und wenn ich sein Leben mit einem Wort zusammenfassen müsste, dann würde ich wahrscheinlich das Wort Hingabe wählen. Ich möchte mit euch gern einsteigen mit einem Bibeltext aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 16, das letzte Kapitel vom Markus-Evangelium. Markus 16, Vers 15. Als Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt zur Verkündigung des Evangeliums, da sagt er im 15. Vers folgendes, Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ist ein kurzer Satz, der, glaube ich, im Leben von diesem Mann hier, von J.N. Andrews, lebendig geworden ist. J.N. Andrews war jemand, der wirklich alles hingegeben hat, um Menschen mit Christus bekannt zu machen. J.N. Andrews war unser erster offizieller adventistischer Missionar auf dem Kontinent, auf dem wir uns heute befinden, in Europa. Es gab vorher vor ihm einen Mann, der aber nicht offiziell ausgeschickt wurde. Sein Name war Tschechowski. Vorhin der Manfred hat ein Buch vorgestellt mit dem Titel Der Mann, der nicht hören wollte. Das ist das Buch, wo es über Tschechowski geht. Es ist ein Buch, das mich auch berührt hat und zur anderen Zeit auch wirklich zu mir gesprochen hat. Tschechowski hat viel bewirkt, aber sein Ende war nicht so schön, wenn man das Buch liest. So viel vielleicht dazu. J.N. Andrews war auch jemand, der hier in Europa begraben wurde, nicht allzu weit entfernt von dem Ort, wo wir momentan leben. Sein Grab ist in Basel, in der Schweiz. J.N. Andrews ist aufgewachsen mit einer nicht allzu guten Gesundheit. Und ich möchte, bevor ich in sein Leben einsteige, gerne noch mit euch auch einen Auszug aus dem Buch lesen, Faszinierende Geschichten adventistischer Pioniere, um uns darauf einzustimmen, was uns eigentlich das Leben unserer Pioniere sagen möchte und welchen Wunsch Gott für uns hat. Und es heißt hier, ich habe das damals noch aus der englischen Ausgabe übersetzt, während du die Leben dieser hingegebenen Männer und Frauen nochmals betrachtest, ist es meine sehnlichste Hoffnung, dass du dahin geführt wirst, dein eigenes Leben, dem Dienst für Jesus, deinem besten Freund, der gestorben ist, damit du für immer mit ihm leben kannst, erneut zu weihen. Es ist mein Gebet für uns alle, dass wir auch in der Nachfolge unseres Herrn hingegeben sein werden, dass wir willig werden zu tun, worum immer er uns bittet, und dorthin zu gehen, wo auch immer er uns hinsendet. Ich bete darum, dass jeder von uns standhaft bleibt, bis Jesus in den Wolken der Herrlichkeit kommt, um uns mit ihm nach Hause zu nehmen. J.N. Andrews war auch der dritte Präsident unserer Generalkonferenz. Der erste war ein Mann namens John Byington, über den hört man heute, weiß man auch nicht viel. Das bekannteste Werk, das er geschrieben hat, war die Geschichte des Sabbats. Ich glaube nicht, dass es das im Deutschen gibt. Und J.N. Andrews war auch jemand, der hat Bücher geliebt. Er hat keine gute Gesundheit gehabt, als er jung war. Und so war er gezwungen, die Schule zu verlassen. Aber man hat J.N. Andrews, in einem Buch heißt es, der hat immer ein Buch mit sich geführt. Und wann immer er Zeit gehabt hat, dann hat er in das Buch reingeschaut, um etwas in sich aufzunehmen von dem, was da drin steht. J.N. Andrews konnte am Ende seines Lebens die Bibel in 7 Sprachen lesen, darunter auch Deutsch. Ich denke mir, wenn J.N. Andrews heute hier unter uns wäre, vielleicht würde er sogar dem folgen können, was wir jetzt miteinander teilen und sagen. Das ist ein interessanter Gedanke. Die Familie von seinen Eltern, von Edward und Sarah Andrews, haben sich in Poland, in Maine niedergelassen und sie haben angefangen, Versammlungen der Milleriten zu besuchen. Und als sie gehört haben von der baldigen Wiederkunft Jesu, da hat sein Vater die Angewohnheit gehabt, immer die Bibeltexte nachzuschauen. Und schließlich hat die Familie von J.N. Andrews dann diese Botschaft angenommen. Es war nicht einfach für sie. Sie haben auch ihren Anteil an Spott abbekommen. Und es gab eine Begebenheit, als J.N. Andrews einen älteren Bruder begleitet hat zur Versammlung und wo so eine Gruppe war von jungen Menschen, die den älteren Bruder, einen Bruder namens Davis, bedroht haben, der Anführer mit seiner Peitsche. Und J.N. Andrews stellt sich ihm entgegen und sagt ihm, der Herr hat uns dazu aufgerufen, dass wir einander gegenseitig die Lasten tragen. Wenn du Bruder Davis auspeitscht, dann musst du auch mich auspeitschen. J.N. Andrews war 13 Jahre alt, als er Jesus angenommen hat. Das ist ein junges Alter. Aber ich habe euch gestern schon mal kurz eine Klammer aufgemacht und habe euch erzählt von einem ganz jungen Menschen, der bei letzten Sabbat bei einer Taufe dabei war, war unser jüngster Täufling. Und diese eine Minute, wo die Person ihr Taufzeugnis gegeben hat, da muss ich euch sagen, die ganzen 7 Jahre meines Dienstes wären es wert gewesen für diese eine Minute. Ich glaube auch, dass unsere Schulen einen wichtigen Dienst darin spielen, dass Menschen in jungen Jahren sich für Jesus entscheiden. Das ist so schön. Ich habe letzten Sabbat erlebt, wie 2 junge Menschen, die auf unserer Schule immer noch sind, in Herbolzheim, den Bund mit Jesus geschlossen haben. Heute am Sabbat, ich bin heute bei euch, sonst wäre ich heute auch auf einer Taufe in Österreich, gibt es eine weitere Person, die bei uns auf der Schule war, die heute ihren Bund mit Jesus schließt. Es ist schön, solche Dinge zu erleben. Nach der großen Enttäuschung hat die Familie von Andrews, haben sie eine Familie namens Stowell bei sich im Haus aufgenommen. Das war eine Familie, die haben alles gegeben, alles verkauft, im Hinblick auf die baldige Wiederkunft von Jesus. Und die Tochter der Familie, die bekommt ein Traktat in die Hände, das über den Sabbat geht. Und sie liest es durch und gibt es ihrem Bruder Oswald und der liest es durch und die sind davon überzeugt und sie halten nach ihrem besten Wissen den nächsten Sabbat, der kommt. Und J.N. Andrews bekommt das Traktat auch und der geht es durch, der prüft das und der fragt sich, kann es sein, dass wir die ganzen Jahre über den falschen Tag gehalten haben? Und so war es schließlich so, dass sich Menschen dort zusammengefunden haben, die den Sabbat erkannt und den Sabbat auch gehalten haben. J.N. Andrews, sein Onkel, war für einige Zeit Kongressabgeordneter. Und sein Onkel hat ihm ein Angebot gemacht. Er hat gehofft, J.N. Andrews wird Anwalt werden oder vielleicht sogar Kongressabgeordneter, so wie ich selber. Und er hat J.N. Andrews das Angebot gemacht, ich komme auf für alle deine Bildungsausgaben. Und J.N. Andrews hat dem Onkel damals gesagt, dass er, sinngemäß, er hat ihm nicht gleich eine Antwort gegeben. Aber schließlich kam er dazu, weil er wusste, ich habe eigentlich eine höhere Bestimmung und eine andere Vereinbarung getroffen schon. Und er hat seinem Onkel, der nicht allzu begeistert gewesen ist, dann gesagt, dass er eine vorherige Vereinbarung getroffen hat und mit Jesus Christus. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Ich mache ab und zu eine Klammer auf. Ich hoffe, das passt für euch, um das so ein bisschen zu übertragen. Vielleicht habt ihr auch schon erlebt, dass wenn ihr gemerkt habt oder ihr werdet es noch erleben, Gott ruft euch in eine bestimmte Art von Arbeit, dass hinterher, nachdem ihr die Entscheidung getroffen habt und den Ruf erkannt habt, noch ein zweites Angebot kommt. Ich kenne das sehr gut. Als ich gewusst habe, Gott ruft mich vor vielen, vielen Jahren in seinen Dienst, ich hätte mir das nie ausgesucht, habe mich immer zu klein dafür gefühlt. Und als ich zurückkam von einer Jugendveranstaltung, da war bei mir im Briefkasten ein Brief gewesen von einer Einrichtung, Physiotherapie. Die hatten 120 Bewerber ungefähr, haben nur gut 20 genommen. Und das war schon Monate her gewesen und ich hatte damit schon abgeschlossen. Und in dem Brief stand, nächste Woche, Sie können anfangen, bitte melden Sie sich. Und Es war zum Glück so, Gott hat mir vorher gezeigt, welchen Weg er möchte, dass ich ihn einschlage. Aber manchmal kommt noch ein zweites Angebot. J.N. Andrews hat dann als sabbathaltender Prediger, hat er sich während 5 Jahren so verausgabt, dass er seine Stimme verloren hat, hat sein Augenlicht verletzt. Der hat natürlich ein intensives Programm gehabt, wo er studiert hat, hat gesprochen, hat geschrieben. Und J.N. Andrews geht dann zu seinen Eltern, um sich zu erholen, aber selbst dort konnte ihn niemand von den Büchern fernhalten. Und so hat er schließlich dann sein Werk veröffentlicht über die Geschichte des Sabbats. Als er 20 Jahre alt war, hat er seinen ersten Artikel beigesteuert für die Novemberausgabe einer Zeitschrift namens Present Truth, gegenwärtige Wahrheit. Im nächsten Jahr, nur 21 Jahre alt, hat er dann das Verlagskomitee vom Advent Review ist er beigetreten und wurde einer der führenden Schreiber. J.N. Andrews war aber, auch wenn es um unsere Lehren geht, war er jemand oder manche adventistische Ansichten, der uns geprägt hat. Vielleicht wissen das manche von euch, als Ellen White und ihr Mann damals dazu gebracht wurden, den Sabbat zu halten, da war ein Mann namens Joseph Bates ein wichtiger Faktor gewesen. Joseph Bates war Seemann und der hat den Sabbat gehalten nach Seefahrerzeit, von Beginn um 6 Uhr abends. Und Ellen White und ihr Mann James haben 9 Jahre lang den Sabbat so gehalten. Heute würden wir sagen, das ist nicht korrekt, ihn so zu halten. Haben es nach ihrem besten Wissen getan und schließlich gab es Unstimmigkeiten und sie haben dann J.N. Andrews beauftragt, der ein brillanter Gelehrter war, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und J.N. Andrews beschäftigt sich mit dem Thema und einen Text, auf den er gestoßen ist, den wollen wir jetzt kurz zusammen lesen. Im 3. Buch Mose, ich lade euch ein, das kurz mit mir aufzuschlagen. 3. Mose, Kapitel 23. 3. Mose 23, Vers 32. 3. Mose 23, Vers 32. Das ist ein Abschnitt, wo es um den Versöhnungstag geht. Und dort heißt es im 32. Vers: Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am 9. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen, und sie soll währen von einem Abend bis zum anderen. J.N. Andrews war jemand, ich habe es am Anfang schon erwähnt, der Begriff Hingabe, der, egal ob es geschneit hat, gelaufen ist, große Strecken mit dem einen Ziel, möglichst viele Menschen für Christus zu gewinnen. Ist manchmal aufgewacht und hat Schlafgelegenheiten gehabt, da war es so kalt, dass das Eis morgens in seinem Bad gewesen ist. Ist gelaufen durch große Hitze, weil er Menschen das eine Ziel hatte, Menschen für Christus zu erreichen, mit der Botschaft, die auf seinem Herzen war. Im Jahr 1856 heiratet J.N. Andrews in Iowa seine Frau, seine einzige Frau. Die hatten alle nur eine Frau. Warum ich sage seine einzige Frau, Angeline? Weil es für unsere Pioniere leider eine nicht allzu seltene Erfahrung gewesen ist, dass sie am Gräbern gestanden sind von ihren Ehefrauen, von ihren Kindern. Das hat J.N. Andrews auch erlebt, nicht nur mit seiner Frau Angeline, die später starb, sondern auch mit 3 seiner Kinder, muss man sagen. Und die beiden heiraten und sie haben einen Sohn, ihr ältester Sohn. Sie merken, der hat ein verkümmertes Bein und sein Knöchel ist beinahe steif. Und sie bringen ihn dann in eine Einrichtung, wo er Wasseranwendungen bekommt und wo eine gesunde Ernährung praktiziert wird. Und das bringt J.N. Andrews und seine Frau dazu, dass sie sich dann auch entscheiden, einen gesunden Lebensstil zu akzeptieren. Ich glaube, das Thema der Gesundheitsbotschaft ist euch hier nicht fremd, so wie ich euch einschätze. Aber ich möchte hier trotzdem kurz eine Klammer aufmachen. Die Gesundheitsbotschaft ist uns, und Sie haben gemerkt, nach 15 Wochen, das muss man noch dazu sagen, dass Ihr Junge wieder ganz normal laufen konnte. Und sie haben sich dann entschieden, manche Dinge aus ihrem Leben zu verbannen, wie zum Beispiel Butter oder Fleisch. Sie haben ein Two-Meal-a-Day-System, das heißt zwei Mahlzeiten am Tag, adoptiert. Ellen White schreibt auch davon übrigens, bewusst essen. Das ist keine Regel für jeden, aber ich lade euch ein, dieses Buch zu lesen, falls ihr es noch nicht getan habt. Es ist ja leider manchmal so, oder vielleicht habt ihr die Aussage schon einmal gehört, dass dies oder jenes ist nicht heilsnotwendig. Und das ist dann manchmal so, wo man vielleicht dazu neigt, dann zurückzuschrecken und zu sagen, naja gut, mit der Gesundheit oder mit Fleisch essen, na, das ist ja nicht so. Aber es gibt, ich sage mal, die Gesundheitsbotschaft ist eine fortschreitende Botschaft, ja, im Leben eines Menschen sollte sie sein. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Gesundheitsbotschaft uns zum großen Segen gegeben wurde. Und ich glaube sehr wohl, dass man das ewige Leben verlieren kann, wenn man sich gewissen Grundsätzen verschließt. Das sage ich jetzt ohne rot zu werden. Ich habe es selber erlebt, in jungen Jahren, als ich aus der Armee gekommen bin, ich war kein Adventist gewesen, ich war körperlich sehr fit und mit 21 Jahren hatte ich ziemliche Knieprobleme, Rückenprobleme, bei jedem Schritt hat es wehgetan und ich habe mir gedacht, werde ich jetzt so mein restliches Leben verbringen? Bei jedem Schritt merkst du den Schmerz. Und ich war damals, um es zu sagen, skeptisch gegenüber Ellen White, dass es da noch etwas anderes gibt neben der Bibel. Euch ging es vielleicht auch so, dem einen oder anderen. Und die ersten Dinge, die ich von ihr gelesen habe, waren die Gesundheitsbücher. Und ich habe angefangen, damals einfach so ein paar Sachen umzusetzen und zu praktizieren. Ich habe gemerkt, es wird besser. Und das war so mein erster Schritt, nicht nur zur Gesundheit, sondern auch, was Ellen White allgemein anging, der mir mehr Vertrauen geschenkt hat in das, was Gott Ellen White gezeigt hat. Ich möchte euch gerne die ein oder andere Aussage mitgeben. Die sind für euch hier in Marienberg vielleicht nicht neu. Dort schreibt sie in Zeugnissen für die Gemeinde Band 6, ich sah, dass unser himmlischer Vater uns das Licht über die Lebensreform, englisch Gesundheitsreform, als einen großen Segen geschenkt hat, damit wir den Ansprüchen, die er an uns stellt, gerecht werden können und Gott durch unseren Körper und unseren Geist, die sein sind, verherrlichen und am Ende ohne Fehler vor dem Thron Gottes stehen. Ja, es gibt diese Aussage, wo uns gesagt wird, dass die versklavende Macht der Esslust für den Untergang Tausender verantwortlich sein wird. Und es heißt, wären sie aber auf diesem Gebiet erfolgreich geblieben, dann hätten sie die sittliche Kraft erhalten, über jede andere Versuchung Satans zu siegen. Das ist nicht einfach für manche. Ich habe da große Kämpfe gehabt in der Vergangenheit, aber ich lade euch ein, falls ihr es noch nicht getan habt, dass ihr diese Botschaft als Segensbotschaft annehmt. Das ist keine Zwangsjacke und das ist keine Drohbotschaft, es ist eine Botschaft von großem Segen. Und ich bin überzeugt, wenn jemand, wisst ihr, der Grundgedanke, ich habe ihn gestern schon erwähnt, wenn jemand Jesus sein Herz schenkt als Siebenten-Tags-Adventist und wenn er versteht, ich diene einem Erlöser, der mich über alles liebt, der alles für mich getan hat und alles tut, um mich einmal im Himmel zu haben, dann sollte ich nicht zu der Schlussfolgerung kommen, dass mich die Gesundheitsbotschaft einengt. Sie schreibt in diesem Buch, Essen, Trinken und Kleidung, und wir machen dann die Klammer bald wieder zu, haben alle einen direkten Einfluss auf unser geistliches Wachstum. Letztes Zitat, ein Grund, weshalb wir Gottes Geist nicht in Fülle erhalten, liegt darin, dass wir die Erkenntnis, die er uns bezüglich der Gesetze des Lebens und der Gesundheit gegeben hat, nicht beachten. Okay, die Aussage ist jetzt generell und dann machen wir die Klammer zu. Ich lese nur das Unterstrichene. Mit seinen Verboten und Geboten will er, nämlich Gott, nicht seine Macht beweisen, sondern er hat in allem, was er tut, das Wohl seiner Kinder im Auge. Nie verlangt er von ihnen, etwas aufzugeben, das zu ihrem Besten dienen könnte. Das Jahr 1864 war ein weiteres wichtiges Jahr, wo J.N. Andrews gesandt worden ist, um etwas für uns zu erwirken, was wir heute als Nichtkämpferstatus bezeichnen. J.N. Andrews und seine Frau, sie haben zwei Mädchen verloren, ein Kind, ich glaube nach einigen Tagen, ein Kind ist etwas ein Jahr und einen Monat alt geworden. Und ungefähr zur Zeit des Todes dieser Tochter wurde J.N. Andrews geschickt nach Washington D.C., um dort mit Menschen aus dem Mitarbeiterstab von Präsident Lincoln zu sprechen und um den Nichtkämpferstatus für uns zu erwirken. Und wir haben es auch dem zu verdanken, denke ich heute, dass J.N. Andrews sich Weisheit hat schenken lassen von Gott, dass es akzeptiert wurde dann offiziell, dass die Siebenten-Tags-Adventisten den Nichtkämpferstatus beantragen dürfen. In einer Zeit, muss man auch dazu sagen, Amerika Zeit des Bürgerkriegs. Im Jahr 1868, hier zu diesem Zeitpunkt, war J.N. Andrews Präsident der Generalkonferenz. Und die erste Zeltversammlung, die stattgefunden hat, da hat J.N. Andrews gesagt, was aber wichtig ist oder am wichtigsten ist, bringt ein hungriges Herz mit. Und die Menschen kamen damals mit dem Zug, mit dem Pferdekutsche, manche zu Fuß teilweise oder die ganze Strecke. Die Zelte waren auch noch nicht so gut gewesen wie dann zu späteren Zeiten. Und es gab, als dann so ein Regensturm herabging auf den Campground, da gab es nur ein einziges Zelt, was eigentlich nicht geleckt hat, also dicht gewesen ist. Und man hat dort gesehen bei dieser ersten Zeltversammlung, dass abends, wenn sich die Leute zurückgezogen haben, dass ein großer, bärtiger Mann durch die Reihen geht, wo die Zelte stehen, und er hält an jedem Zelt an und fragt, braucht ihr noch was für die Nacht, ist alles in Ordnung? Und wenn die Leute ihm gesagt haben, wir brauchen nichts, dann ging er zum nächsten Zelt. Und wenn sie irgendetwas gebraucht haben, waren es Streichhölzer oder sonst irgendwas, dann ging dieser Mann J.N. Andrews, um das zu besorgen. Das ist für mich eine wichtige Lehre. Ich bin zum Glück damals auch in Portugal auf einer Missionsschule gewesen, wo ein großer Schwerpunkt gelegt wurde auf das Beispiel der Lehrer, die dort unterrichten. Du kommst da zwar ins Klassenzimmer, wenn man das so nennen kann, mit Anzug und Krawatte, aber dass es gesagt wurde, es ist wichtig, und das entnehme ich auch so aus dem Geist der Weissagung, wenn die Lehrer auch, wenn es möglich ist, mit den Studenten selber auf dem Feld stehen, dort schwitzen, schmutzig werden. Und ich habe versucht, mir das immer beizubehalten. Ich denke, keiner von uns ist besser als der andere. Aber ich versuche das heute immer noch, und manchmal fällt mir das schwer, weil du oft mit Menschen redest und du merkst, die anderen stellen die Tische um und räumen da weg. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen, die Leiter sind, auch mit anpacken. Und dass wir Menschen sind, die nicht nur theoretisch Dinge weitergeben, sondern dass wir auch in der Praxis, auch wenn es darum geht, mit anzufassen, mit gutem Beispiel vorangehen. Das hier ist jetzt eine Folie, die ich euch nur so zeige. Darauf komme ich heute in der Nachmittagsstunde. J.N. Andrews hat auch, wenn es um das Thema Engel geht, eine Erfahrung gemacht, wo ich mir sicher bin, ihr kennt die Geschichte noch nicht. Die erzähle ich euch heute Nachmittag. Das war auch ein kleines Wunder, wie ich die Geschichte bekommen habe von Jim Nix, der lange Jahre Leiter gewesen ist vom Ellen White Estate. Im Jahr 1872 musste sich J.N. Andrews verabschieden von einem Menschen, der ihm sehr am Herzen gelegen hat. Seine Frau Angeline hat Sehnsucht gehabt, wenn J.N. Andrews unterwegs war nach ihm, ist einmal meilenweit gelaufen, um vielleicht einen Brief zu bekommen vom Postamt, der dann aber nicht da war von ihm. Und sie hat aber seinen Ruf angenommen als von Gott gegeben und hat ihn immer unterstützt in seinem Dienst. Es ist sehr interessant, was J.N. Andrews sagt über ihn und über seine Frau. Wie schön ist das, wenn das doch über jede Ehe gesagt werden könnte. Ich bezeuge hiermit die Tatsache, dass sie ihr Möglichstes getan hat, um mir zu helfen, im Dienst Gottes hinauszugehen. Sie hat sich nicht ein einziges Mal beklagt, als ich lange abwesend war. Während der gesamten Zeit unseres Ehelebens gab es zwischen uns niemals ein unfreundliches Wort. und in unseren Herzen existierte niemals ein ärgerliches Gefühl. 2 Jahre später kam dann dieses historische Ereignis, dass J.N. Andrews ausgesandt wurde nach Europa. Und ein anderer Pionier namens Corliss, der beschreibt die Versammlung, in der er gewesen ist, wo berichtet wurde, dass J.N. Andrews nach Europa geht. Und er sagt, die Worte, die J.N. Andrews gesprochen hat und sein Angesicht, das hat mich erinnert an die Szene, wo Stephanus vor dem Sanhedrin gestanden ist. Und Corliss, dieser Pionier, sagt, ich habe vorher niemals etwas so Himmlisches gesehen und auch später nicht mehr als diese Szene. Ellen White hat den Gläubigen in Europa geschrieben, das waren damals nicht allzu viele gewesen, wir haben euch den fähigsten Mann aus unseren Reihen geschickt. J.N. Andrews, sie segeln erst nach Liverpool, die Reise hat 12 Tage gedauert und schließlich kommen sie dann an in Neuchâtel bei einem Bruder namens Vuillemur, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wo sie die erste Zeit über geblieben sind, während 2 Jahren. J.N. Andrews war jemand, der Gottes Wort sehr geliebt hat. J.N. Loughborough hat einmal ihn darauf angesprochen und J.N. Andrews hat gesagt, wenn das Neue Testament ausgelöscht werden würde, dann wäre ich fähig, es aus meinem Geist heraus zu reproduzieren. In Bezug auf das Alte Testament war er sich nicht so sicher gewesen, aber J.N. Andrews war jemand, der ein unglaubliches Berg an Dingen gepackt hat in eine Lebenszeit von 54 Jahren. Mit einer enormen Hingabe, die er an den Tag gelegt hat. Als sie in Neuchâtel gewesen sind, da war es natürlich auch eine Herausforderung. Sie haben die Sprache lernen müssen. Sein Sohn Charles hieß er, wenn ich mich richtig erinnere, auch das Verlagswesen oder das Drucken eigentlich von null an. Und seine Tochter Mary Andrews war jemand, die eine besondere Gabe hatte für Sprachen. Und die hat die französische Sprache wie ein Schwamm aufgenommen, sodass sie schließlich, dass es ihr möglich war, dass sie die Probedruckseiten, die ihr zugeschickt wurden, die sie bekommen hat sozusagen, dass sie fähig war, grammatische Fehler zu finden, die ein französischer Bruder nicht gesehen hat. Und J.N. Andrews und seine Kinder haben damals eine interessante Abmachung getroffen. Und das ist ein sehr guter Vorschlag. Sie haben gesagt, wenn es um die Sprachen geht, wir verpflichten uns hiermit schriftlich, dass wir in unseren gemeinsamen Gesprächen nur die französische Sprache verwenden werden. Ihr wisst, wie das ist, wenn man im Ausland ist manchmal und du findest ein paar, die sprechen deine Sprache. Es ist bequemer und schöner. Manche Leute sprechen dann nur die Sprache ihrer Heimat, aber das hindert sie dann oft daran, wenn sie nur das tun, die Sprache zu lernen, wo sie eigentlich mit den Leuten kommunizieren können. Wir werden in der Furcht Gottes versuchen, diese Vereinbarung einzuhalten und bitten ihn um Hilfe, dass wir dies treu tun können. Es soll aber unser Vorrecht sein, die deutsche Sprache zu verwenden, wann immer wir ein Wort oder einen Satz davon sprechen können. Wir hatten in Portugal einen Bruder gehabt, der die Vereinbarung getroffen hat mit seiner Frau jeden Tag, wenn ich mich richtig erinnere, es waren 10 Minuten ungefähr. Wir sprechen nur Portugiesisch. Der war Rumänisch, Muttersprachler. Und der spricht heute oder damals schon, als wir dort waren, der spricht Portugiesisch, dass die Einheimischen erkennen das manchmal gar nicht, dass der Portugiese ist. Falls Gott euch einmal in ein anderes Land ruft, lade ich euch ein, habt keine Angst davor, Fehler zu machen in der Sprache. Die Menschen, die Angst haben, Fehler zu machen, das ist meine Erfahrung, wenn ich das beobachtet habe, die wachsen viel langsamer. Andere, die dort freier sind, die gehen in der Sprache viel weiter, wo manch andere nie hinkommen werden, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. J.N. Andrews und seine Familie haben sich dann hier niedergelassen, wo J.N. Andrews schließlich auch gestorben ist, in Basel in der Schweiz. Das wurde ihr Hauptquartier und hier kam auch die erste Ausgabe der französischen Zeichen der Zeit Le Saint-Duton, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen korrekt aus. Die erste Ausgabe kam heraus und J.N. Andrews war jemand, der sowohl Artikel übersetzt hat vom Review, als auch natürlich der, der die Hauptbeiträge geleistet hat. Man nimmt an, in einem Zeitraum von ungefähr 7 Jahren, dass J.N. Andrews ungefähr 480 Artikel beigesteuert hat. Wenn ihr selber mal einen Artikel geschrieben habt, lesen geht schnell. Schreiben, wenn das tiefgründig ist, dauert einiges länger. Im Jahr 1877 wurde bei J.N. Andrews eine Lungenentzündung festgestellt. Und als der Arzt, der ihn untersucht hat, dann so sein Shirt nach oben gezogen hat, da hat er ausgerufen, dieser Mann hungert sich zu Tode. Weil es so gewesen ist, dass J.N. Andrews und seine Familie, dass sie versucht haben, alle Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, in Gottes Werk einzusetzen. Das hat auch damit eingeschlossen, dass sie sich in der Nahrung eingeschränkt haben. Die haben hauptsächlich Weißbrot gegessen hier aus der lokalen Bäckerei, haben praktisch so gut wie keine Früchte gegessen und einfachste Nahrungsmittel, um ihr Geld, ihre Mittel einzusetzen für Gottes Werk. Ein Jahr später erlebt J.N. Andrews einen seiner schwersten Verluste, nicht nur von seiner Tochter, sondern sie war auch eine wertvolle Mitarbeiterin gewesen. Und es wurde festgestellt bei Mary, dass sie anfängt zu husten und man hat wahrscheinlich gehofft, das ist eine Erkältung, das geht weg. Aber als sie dann untersucht wurde, dann haben die Ärzte festgestellt, eine Krankheit, die wir heute bezeichnen würden als Tuberkulose. Und sie waren bei verschiedenen Ärzten und alle haben das Gleiche gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr. Und als J.N. Andrews zur Generalkonferenz kam im gleichen Jahr, da hat er angefragt, kann ich meine Tochter Mary mitnehmen auf meine eigenen Kosten. Und einen der ersten Wege, den er macht, war zu einem sehr talentierten Arzt namens John Harvey Kellogg. Und Andrews hat gehofft, vielleicht kann der etwas finden, was die Ärzte in Europa vielleicht übersehen haben. Aber John Harvey Kellogg kam zu dem gleichen Schluss und er hat gesagt, das ist Tuberkulose, da kann man nichts machen. Und er hat Andrews auch gewarnt davor, er hat jeden Tag, saß er am Bett seiner sterbenden Tochter, er hat ihn gewarnt, das so nicht zu tun, weil auch er Tuberkulose bekommen könnte. Und als Mary dann schließlich in jungen Jahren in ihr Grab gelegt wurde, da war J.N. Andrews wirklich innerlich, das hat ihn sehr aufgewühlt. Und Ellen White hat ihm damals ein paar sehr bewegende Worte geschrieben. Sie schrieb ihm, du wurdest mir mit niedergebeugtem Haupt gezeigt, als du Mary trauernd zu ihrem letzten Heim in dieser Welt gefolgt bist. Dann sah ich, wie der Herr dich liebevoll betrachtete. Ich sah den Lebensgeber erscheinen und deine Frau und Kinder mit unvergänglicher Herrlichkeit aus ihren Gräbern hervorkommen. Deine sympathisierende Schwester, Ellen G. White. Im Jahr 1879, ein Jahr später ungefähr, hat J.N. Andrews dann die Eröffnungsansprache gehalten für das Dime Tabernacle in Battle Creek. Das wäre eine Geschichte für sich, wie das zustande kam. Menschen, die dort gegenwärtig waren, da haben manche gesagt, das war die vollmächtigste Predigt, die wir jemals von J.N. Andrews gehört haben. Einige Jahre, nachdem er wieder in Europa gewesen ist, hat auch J.N. Andrews angefangen zu husten. Und schließlich wurde der Verdacht bestätigt, oder was wohl keiner sich gewünscht hat, auch J.N. Andrews hat Tuberkulose. Und es wurde mit der Zeit sichtbar, dass diese Krankheit den Körper von J.N. Andrews wirklich in Mitleidenschaft gezogen hat. Und J.N. Andrews hat versucht dann mit aller Kraft, die Artikel, die er bearbeitet hat oder geschrieben hat, Gottes Werk weiter voranzutreiben. Und er hat gewusst, wenn Gott mich nicht heilt, dann kann man sich ausrechnen. Und auch die Arbeiter haben gewusst, wenn J.N. Andrews das Werk hier nicht vollendet, keiner von uns kann das so wie er. Und J.N. Andrews, als er dann manchmal zum Essen oder zum Essen nach unten kam, dann saß er am Tisch vor dem, was auch immer serviert worden ist. Und er hat dann gesagt unter Tränen, wenn ich mich doch nur zwingen könnte zu essen, sinngemäß, dann könnte Gottes Werk, dann hätte ich die Stärke weiterzumachen. Und J.N. Andrews ging dann nach oben wieder und schlürft in sein Zimmer. Schließlich war es klar gewesen, dass jemand beordert werden musste, um das Werk in Europa die Leitung zu übernehmen, anstelle von J.N. Andrews. Und J.N. Andrews schrieb einen Brief an Uriah Smith, der ja beim Advent Review eine sehr wichtige Position innehatte. Das ist der Originalbrief, den er geschrieben hat. Und er sagt: Lieber Uriah, momentan blicke ich dem Tod ins Angesicht. Es gibt eine Sache, die mich beunruhigt, welche ich dir in Form einer Bitte vorlege. Es wird dein Los sein, meinen Tod im Review zu erwähnen. Ich bitte dich, die einfachste und kürzeste Stellungnahme abzugeben, die möglich ist, und verlange von dir feierlich, jedes Wort des Lobes wegzulassen. Im Jahr 1883 war J.N. Andrews dann komplett bettlägerig gewesen. Und in den letzten Wochen hat er es auch nicht mehr geschafft, sich irgendeinem der Artikel zuzuwenden, die noch teilweise oder die unvollendet dort gelegen sind. Und in seiner letzten Krankheit, der letzte Brief, den er an Ellen White geschrieben hat, ich möchte euch gerne einen Auszug daraus vorlesen. Und er schreibt: Ich habe alle Verantwortungen an Bruder Whitney, das war der Mann, den die GK geschickt hat, um die Leitung zu übernehmen, übergeben. Ich versuche immer noch, die Korrekturbögen unserer französischen Zeitung zu lesen, aber ich habe nicht mehr die Kraft, Artikel für sie zu schreiben. Ich bin ein reines Skelett und habe seit vielen Wochen nicht mehr versucht, meine Kleider anzuziehen. Dennoch kann ich sagen, dass meine Füße auf dem Fels der Ewigkeit stehen und dass der Herr mich bei meiner rechten Hand hält. Es ist sehr interessant, wenn wir uns damit beschäftigen, die letzten Worte unserer Pioniere. Das wäre ein Thema wert. J.N. Andrews in seiner schlimmen Krankheit, die seinen Körper verwüstet hat, ist das der letzte Brief, den er schreibt an Ellen White. Im Jahr 1883, dann im Oktober, da haben sich die wenigen Arbeiter, die wir damals in Europa hatten, haben sich getroffen in Basel und sie sind regelmäßig nach oben gegangen im Gebäude, um J.N. Andrews zu besuchen in seinem Zimmer. Und als sie dann dort sind bei ihm, da verlangt J.N. Andrews in einem kaum hörbaren Flüsterton, bittet er um Stift und Papier. Und man mag sich fragen, was mag dieser sterbende Mann jetzt mit Stift und Papier machen? Der hat seit Wochen doch keinen Artikel mehr angerührt. Und man geht und bringt ihm Stift und Papier und die letzten Worte, die J.N. Andrews dann auf das Papier schreibt oder mehr kritzelt, waren: Ich hinterlasse der europäischen Mission $500. Es scheint so, als ob dieser sterbende Mann, als ob ein Gedanke ihm kommt. Und er denkt darüber nach, es sieht so aus, gibt es noch irgendetwas, das ich für Gottes Werk tun kann? Wie ist das bei uns, wenn ich morgen auf dem Sterbebett liegen würde? Wäre das einer meiner letzten Gedanken, gibt es noch irgendetwas, was ich für Gottes Werk tun kann? Ich möchte gerne zum Abschluss noch eine Aussage mit euch lesen aus Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1. Seht die von Nägeln zerrissenen Hände und Füße eures Erlösers. All das ertrug er, damit wir durch sein Blut von Sünden reingewaschen werden. Alle aber, die sich der Liebe Gottes bewusst sind, fragen nicht, wie viel oder wenig man hingeben muss, um den himmlischen Lohn zu erlangen. Sie fragen nicht nach dem niedrigsten Maßstab, sondern streben nach vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen ihres Heilandes. In tiefer Sehnsucht geben sie ihm alles und legen dabei einen Eifer an den Tag, der im rechten Verständnis zum Wert des von ihnen erstrebten Zieles steht. Dieses Ziel heißt Unsterblichkeit, ewiges Leben. Ich denke, wenn ein Siebenten-Tags-Adventist zu dem Schluss kommt, dass er versucht, in manchen Bereichen den Weg zu gehen, sodass es vielleicht gerade noch passt für seine Erlösung, dann hat diese Person etwas nicht verstanden. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir wie J.N. Andrews, die wir die Wahrheit teilweise schon Monate oder Jahre oder Jahrzehnte lang kennen. Und es gibt eine große Gefahr dabei, dass die Wahrheit irgendwann das Brennen in uns erkaltet. Wisst ihr, das Schlimmste für mich wäre, das sage ich euch ganz offen, wenn ich irgendwann in meinem Predigtdienst, wenn ich meinen Dienst noch so versehe mit meiner schönen Tasche an der Hand und ich versehe noch meinen Dienst, ich predige noch, ich mache noch diese ganzen Dinge, die man tun sollte und muss, aber wenn in meinem Herzen kein Feuer mehr ist und wenn ich das Ganze nur noch mache, weil ich das traditionell schon die letzten 7 Jahre jetzt auch schon vorher gemacht habe, möge Gott uns helfen, dass unsere ersten und besten Gedanken immer auf das Werk Gottes gerichtet sind. Und dass wir genauso wie J.N. Andrews bereit sind, alles hinzugeben für denjenigen, der alles für uns bezahlt hat und der alles tut, damit wir einmal mit ihm in der himmlischen Heimat sein können. Gott segne euch. Amen.